Endlich hatte der 17-Jährige seine Lebensberufung entdeckt und voller Motivation setzte er sich für das neu gewonnene Leben im Glauben ein, in Bewegung, mit Begeisterung. Gott würde ganz bestimmt mit ihm sein. Und er kam nach Hause und erzählte begeistert von seinem Glauben. Nur die Eltern, die reagierten ganz anders. Entweder dein Glaube oder dein Zuhause. Entscheide dich, reagierte der Vater aggressiv. In den inneren Kämpfen, die folgten, wogten Gedanken und Gefühle hin und her. Was wollte Gott? Was war richtig in dieser Situation? Ging nicht beides, das Zuhause behalten und Gott treu zu sein? Er suchte Gott im Gebet und rang mit Gott. Und immer klarer wurde es in ihm, in seinem Herzen, ich muss Gott an erster Stelle setzen. Mit Tränen in den Augen, sein Koffer gepackt, bewegte er sich weg von dem Bauernhof in Weinfelden Richtung Bahnhof und schaute zurück. Niemand winkte ihm von zu Hause. Mit Tränen zog er weiter, Tränen überströmt, mit schwerem Herzen. So schilderte es Heinz Struppler, der Begründer der New Life Bibelschulen, an der letzten Pastorenkonferenz. Gott an erste Stelle setzen? Manche Fragen kommen hier hoch. War das richtig? War das nicht zu extrem? Gott an erster Stelle setzen kostete ihn alles. Er musste loslassen. Jesus wünscht sich von uns, dass wir ihn an erste Stelle setzen. Auch in dieser Beziehung, die hier Heinz Struppler erlebt hat. Manche kennen vielleicht diese Stelle, wo Jesus davon spricht. Ich zitiere das in Matthäus 10, 37. Wer Vater oder Mutter nicht mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist mein nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist mir nicht wert. Harte Worte, zupackende Worte. Und wir lesen zu dieser Stelle einen Text aus 1. Mose 22. David hat darauf hingewiesen, diese spezielle Geschichte. Ich lese sie uns vor. Wenn ihr die Bibel dabei habt, lest doch mit. 1. Mose 22. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham, und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir zeigen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf, gürtete seinen Esel, nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak, spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf, ging an den Ort, von dem Gott ihm gesagt hatte. Am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von Ferne und sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater! Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und beide gingen miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar, legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz, reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham! Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deinen einzigen Sohn nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin, nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte, der Herr sieht. Daher man heute noch davon redet und sagt, auf dem Berge, da der Herr sieht. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deinen einzigen Sohn nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres, und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. So kehrte Abraham zurück zu seinen Knechten, und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba, und Abraham blieb daselbst. Mein Professor für Psychologie im Masterstudium kam mit dieser Geschichte nicht zurecht. Søren Kierkegaard, Philosoph und Theologe, ist an dieser Begebenheit verzweifelt. Übrigens auch Chagall, von dem wir das Wort, dieses Bild gesehen haben, kam nicht klar damit. Auch Luther, er sagte, ich bin wie ein Eselsfuß des Esels, der am Berg zurückgelassen worden ist, wenn es darum geht, diese Begebenheit zu erklären und zu verstehen. Ich muss sagen, auch ich tue mich sehr schwer mit dieser Stelle, mit dieser Vorbereitung, mit diesem Inhalt. Es hat mich in der Vorbereitung alles gekostet. Aber wir wollen Gottes Wort ernst nehmen. Ist es nicht so, dass wir das auch erleben in unserem Leben, diese überschweren, überfordernden Prüfungen in unserem Leben, wo wir nichts mehr erklären können, wo nur noch Fragen bleiben, unerklärliche Dinge, in denen Gott will, dass wir ihn an erste Stelle setzen? Glaube, der Gott an erste Stelle setzt, also wir wollen den Akzent auf dieses Thema richten in diesem Text, nicht in erster Linie auf die heilsgeschichtlichen Dinge. Gott an erste Stelle setzen. Gott, die Nummer eins, so schnell in unserem Bekenntnis und so schwierig im Leben, gell? Das Erste, was wir sehen, Glaube, der Gott an erste Stelle setzt, bejaht Gottes Werben um unser tiefstes Vertrauen, und zwar in allen Prüfungen. Gott wirbt um dein und mein Vertrauen. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham, lesen wir. Es geht also um Vertrauen. Vertrauen, ein großes Wort. Ich will dir, Herr, doch vertrauen. Das ist mein tiefster Wunsch. Ich vermute auch deiner. Im Alter von 100 beziehungsweise 90 Jahren hatten sich Abraham und Saras Wunsch und Gebet erfüllt. Endlich wurde Isaak, der verheißene Sohn, geboren. Dieser Name war Einladung zu feiern, denn der Name bedeutet, Gott hat mir ein Lachen zubereitet. Endlich wieder Lachen in diesem Haus, nach all den Prüfungen und Schwierigkeiten, nach allem Versagen. Die Einladung zu feiern. Gottes Verheißungen an uns wirken oft wie trügerischer Hohn, bis wir sehen, dass sich die Verheißung erfüllt hat. Und dann freuen wir uns darüber, die Anspannungen in ihrem Leben, die Qualen des Wartens, alles war vorüber, anhaltende Freude. Aber dann ging es nicht lang, dann kam die Prüfung mit Ismael. Und dann Jahre später, kam Gottes Glaubenstraining mit Abraham zum Höhepunkt. Nach diesen Geschichten lesen wir. Was meint das? All das, was zurück hinter ihnen lag, die Prüfungen, das Versagen, das wieder aufgerichtet werden, Gottes Trost, seine Vergebung, seine neue Perspektive, all diese Erfahrungen standen im Hintergrund. Rabbinische Ausleger reden davon, dass 10 Prüfungen vorausgegangen waren. Gott und Abraham waren zutiefst im Innersten verbundene Freunde geworden, in all diesem Ringen drin. Aber jetzt sollte Abraham nach vielem Versagen seine Meisterprüfung im Glauben ablegen. Versucht uns Gott? Das hebräische Wort bedeutet übersetzt prüfen, auf die Probe stellen. Gott versucht uns nie zum Bösen, sondern er prüft unser Vertrauen in ihn. So sagt es Jakobus 1,13. So müssen wir meines Erachtens auch im Unser Vater die Bitte und führe uns nicht in Versuchung vielleicht besser übersetzen. Führe uns nicht in Prüfungen hinein, wo wir scheitern in unserem Vertrauen dir gegenüber. Bitte nicht. In vieler Hinsicht stellt diese Geschichte die äußerste Herausforderung dar, mit denen Gottes Freunde überhaupt konfrontiert werden können. Welches Ziel verfolgte denn Gott mit seinen Freunden und mit uns? Gott wünscht sich bedingungslosen Gehorsam auf der Basis des tiefen Vertrauens über alles Verstehen hinaus. Gott wünscht sich dein und mein Vertrauen, auch wenn wir nicht alles verstehen. Wenn es uns überfordert, Jesus sagt es, meine Freunde halten meine Gebote. Es ist ein Kennzeichen von Freunden, dass man auf sie Verlass haben kann. Und dass Jesus sagt, daran zeigt sich die Liebe zu mir, dass ihr das tut, was ich euch sage. Gehorchen ohne zu verstehen, Komgust. Vergiss es, nie. Ich muss doch verstehen. Ich will immer verstehen. Aber oft überfordert mich das Verstehen wollen. Jesus wünscht sich Vertrauen. In unseren bisherigen Erfahrungen, in all dem, was wir schon mitgemacht haben in diesem Leben und Gott erfahren haben, das bildet die Grundlage für tiefere Prüfungen von Gott her. Da sollen wir darauf zurückgreifen können, auf diese Ressourcen. Kennst du solche Situationen und Ereignisse, wo du total überfordert gewesen bist oder immer noch bist? An deine Grenzen gekommen bist, der Verlust einer lieben Beziehung, ein rätselhafter Unfall eines lieben Partners oder Elternteils, die tödliche Erkrankung eines lieben Menschen. Ich kenne solche Erfahrungen zur Genüge aus meinem Leben. Und dabei bildet der Suizid meines Vaters nur einen Teil. Von tiefster, erfüllender Freude in die schwierigste Prüfung des Lebens hinein. Was für eine Zumutung. Vielleicht stehst du in solch einer Situation. Erkennst du darin Gottes Werben, ihm zu vertrauen? Oder ist das alles weggerutscht? Vermagst du es zu bejahen? Ich weiß, das ist nicht einfach und kommt uns manchmal total hart an. Aber wollen wir etwas üben heute Morgen? Das Zweite, was es heißt, Gott im Gehorsam an erste Stelle zu setzen, dieser Glaube wächst in der Bereitschaft, sein Liebstes loszulassen an ihn, um ihn ganz zu gewinnen. Wir können den zweiten Bereich mit Loslassen hier notieren. So ein einfaches und so ein schwieriges Wort, das uns alles abfordern kann. Nimm, Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin und opfere ihn. Gell, ihr Eltern? Vergiss es. Was? Das ist doch Wahnsinn. Diese ersten Worte, diese schreckliche Anweisung, die uns überfordert und gleichzeitig so kraftvoll. Das ist ja ein Wahnsinn. Entlarvt sich denn hier Gott nicht als ein menschenverachtender Gott, das immer wieder von Atheisten Gott vorgeworfen wird? Nimm doch, müssen wir übersetzen. Hebräisch ist gemeint ein gemilderter Befehl. Gott wünscht sich das Opfer als ein freiwilliges. Gott bestimmt das nicht einfach über ihn. Es bedeutet so viel wie diese freundschaftliche Bitte. Ich bitte dich, Abraham. Ich hätte wohl gesagt, kannst du einen anderen suchen. Nicht mit mir. ich bitte dich. Gott bat ihm um den kostbarsten Besitz, den er überhaupt hatte. Und es war der erbetene Sohn, das Geschenk von Gott, und Gott forderte es zurück und bat ihn um dieses Opfer. Nun müssen wir wissen, dass wir hier nicht unsere humanistische Sicht hier hineininterpretieren. In jener Zeit war im kananitischen Umfeld Opferung von Kindern zum Brandopfer das Normale. Leider. Und Gott erzürnte es, und wir lesen davon im Psalm 106, Vers 37 und im Vers 40, wie Gott zornig wird über diesen Opfern. Und das spätere biblische Opfer der Erstgeburt hatte mit derartigen heidnischen Ritualen nichts zu tun. Diese Opfer mussten ausgelöst werden mit Tieropfern. Was beabsichtigte denn Gott damit? Markus Dott hat es gut ausgedrückt. Dieser Vorfall wollte alles andere als Abrahams falsche Vorstellungen über das Opfern zu vermitteln, sondern im Gegenteil solche Gedanken aus seinem Denken verbannen, um dort eine feste Überzeugung zu errichten, dass das Opfer, welches Gott sucht, das Opfer einer lebendigen Seele und nicht das Verbrennen eines toten Körpers ist. Was sucht Gott bei dir und bei mir? Er wünscht sich das Opfer unserer lebendigen Seele und keinen toten Körper von Religion und kalter Pflichterfüllung, sondern das Herz, das sich ihm gibt. Zum Zeugnis für alle Völker, für allemal, keine Menschenopfer. Wir kommen noch darauf. Aber Gott mutet Abraham das Messer zu, das in die tiefsten Tiefen durchdringt. Gell, Tofi? Nicht in den Rücken, ins Herz. Nimm Isaak, das hätte schon genügt, um einen Dolch mitten in sein Herz zu stecken. Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn. Es ist Isaak, der dir geschenkt worden ist aufgrund der Verheißung, gegeben, auf den ihr so lange gewartet habt, der euch das Lachen wieder ins Haus gebracht hat. Opfere ihn. Aber das ist doch meine Zukunft. Nimm Isaak, in dem sich meine Verheißungen und meine Zukunft erfüllen sollen. Und dann Isaak, den du liebst, dass es fast weh tut, der für ihn für alle alles bedeutet auf dieser Welt und für den er freudig das eigene Leben hingeben würde. Gott bat seinen Freund um das Schwerste. Und dann sagt er noch wörtlich, geh hin für dich allein. Das sind die schwierigsten Prüfungen, wo wir merken, wir sind ganz allein gesandt. Vielleicht nicht mal mehr mein Ehepartner versteht mich. Nicht mal meine Kinder oder Umgebung oder das Team, wo ich drin arbeite, oder das Umfeld, sie verstehen mich nicht mehr, weil Gott einen Weg führt, den ich ganz allein zu gehen habe. Etwas vom Schwierigsten. Geh hin allein für dich. Kennst du das? Kann Gott auch ähnliche Opfer von dir und mir erbitten? Es gibt es zweifach in der Bibel, mindestens zweifach. Einmal die Bitte Gottes, das Liebste zu opfern, wie bei Abraham. So geschah es bei Mose, bei Elisa, bei Maria, bei Petrus. Und bei Maria lesen wir in Lukas 2, 35, und auch durch deine Seele wird dein Schwert dringen. Du wirst das genauso erleben. Und das Zweite dann nicht die Bitte Gottes allein, sondern Gottes Zulassung oder Zumutung in unserem Leben. Wissen wir um Josef, wie er in die Grube geworfen ist und ist überhaupt nicht mehr verstanden? Wissen wir um Hiob, der in diesem Amboss, in diesem Schraubstock drin war, zwischen göttlicher Güte und dem Versucher und nichts mehr verstand? Wie reagieren wir, wenn Gott uns solche Prüfungen zumutet? Es könnte ein Kind sein, das du noch nicht an Gott losgelassen hast. Ein Kind, das bei der Geburt starb. Es könnte ein Bruder, eine Schwester sein, die mit dem Leben nicht klarkommen. Es könnte ein Mann, eine Frau sein, wo Gott eine tödliche Krankheit zugelassen hat. Eine Behinderung, eine Beziehung zum anderen Geschlecht, eine Arbeitsstelle, die ich verloren habe, mir gekündigt wurden, Opfer, die für uns jeglicher Logik entbehren. Weshalb? Kann uns Gott Schmerzen zufügen? Die meisten haben wohl ihre Schmerzensgeschichten mit Gott, vermute ich. Ja, Gott kann uns Schmerzen zufügen. Es ist so. Gott kann uns enttäuschen, natürlich. Er sagt manchmal auch Nein zu unseren Wünschen und unseren Begehrlichkeiten, unseren Sehnsüchten. Und es kann sich sogar anfühlen, wie in Klagelieder 3, dass man den Eindruck hat, Gott steht gegen mich anstatt für mich. Obwohl die Verheißung in Römer 8 entgegenwirkt und gestellt ist. Und dann suchen wir schnell Strategien, um den Schmerzen auszuweichen. Wir suchen die Ideale des anderen. Schau mal, wie es dem anderen so gut geht, wenn ich mich vergleiche. Weshalb mir nicht? Und wir kommen immer tiefer ins Loch rein. Oder die Ablehnung Gottes. Gott, du verlangst zu viel von mir. Ich kenne das. Du verlangst zu viel von mir. Oder dann den Satz dazu, ich habe das aber nicht verdient. Ich habe mich doch so eingesetzt für dich. Heinz Struppler hat es so gesagt, in den Prüfungen, die er vielfältig erlebt hat. Gott kann das zulassen, selbst wenn ich im Recht bin. Ein drittes, den Schmerzen ausweichen und aus uns heraus stark sein wollen. Ein Mann, der vor 4 Jahren seine Ehefrau verloren hat an einer Krankheit, sagt es so: Wir müssen durch den Schmerz hindurchgehen, um Heilung zu erfahren. Wir können nicht ausweichen. Es wäre so gut, wir könnten ausweichen, aber das klappt nicht. Wie können wir mit Schmerz fertig werden? Ein drittes: Glaube, der Gott an erste Stelle setzt, erwählt Anbetung als Mitte seines Lebens. Anbetung. Haben wir das nicht gerade gemacht? Ich und der Knabe wollen dorthin gehen und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch zurückkommen. Was ist jetzt das wieder? Abraham sollte nicht allein seinen Sohn opfern, sondern die ihm ganz zugesagte ganze Zukunft. Dann 3 Tage Schweigen, lesen wir im Text. 3 Tage inneres Ringen. Glaube, Zweifel, Verzweiflung, Hoffnung, hin und her. Wie wird das Gott machen? Kann ich das überstehen? Ich kann ja da in diesem Moment nicht in sein Herz hineinschauen, weil im Text nicht steht. Aber wir lesen, wir gehen dorthin und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Was half denn den beiden da weiterzugehen? War das so ein frommer Optimismus, ein überfrommes Gehabe? Ja, Gott wird schon schauen irgendwie, wir kommen schon durch. Fatalismus, so wie Gott will, wird es ja geschehen. Oder belügt er sich da selbst, wenn er sagt, ich komme wieder zurück nach dem Anbeten? Wisst ihr, es gibt keinen Glauben, der in solchen Situationen am eigenen Glauben festhalten kann. Oder? Anbetung, das war etwas, das Geheimnis im Glaubensleben von Abraham, es war etwas über Jahrzehnte Eingeübtes. Er hat sich darin eingeübt, Gott anzubeten. Das kommt nicht einfach so zur Erscheinung in dieser Situation. Anbetung war und blieb der Mittelpunkt in allen Prüfungen im Leben Abrahams. Er fand immer wieder zur Anbetung zurück. Hier lernen wir Entscheidendes über Anbetung. Ja? Wir haben in unserem Arbeitsteam darüber diskutiert. Generation Lobpreis. Für diese junge Generation ist Lobpreis das Allerhöchste, wichtiger als Predigten und Gottesdienste. Und wir haben dann im Team darüber gesprochen. Ist das der richtige Ansatz? Braucht es nicht dieses biblische Fundament nur noch umso mehr? Also einige Punkte aus dem Leben von Abraham. Was ist Anbetung in der Tiefe? Anbetung ist Loslassen des eigenen Lebens und Ergehens an den, der das Leben ist. Abraham lässt los und sagt, ich bete dich so an, dass ich alles loslasse. Ein nächstes, Beugung unter das Wesen und den Willen Gottes. Nicht mein Wille, sondern dein Wille, Herr, soll geschehen. Anbetung meint, das Wichtigste in unserem Leben loslassen zur Ehre von Gott. Ich halte nicht fest, ich lasse los. Vertrauen in den einen zu setzen, auch wenn menschlich alles dagegen spricht. Dableiben bei Gott ist Anbetung. Wenn ich in seiner Lage gewesen wäre, hätte ich mich wohl innerlich zermartert. Was hast du dann jetzt wieder falsch gemacht, Gust? Straf dich Gott in dieser Situation? Habe ich irgendetwas Schreckliches getan, dass Gott so mit mir umgeht? Offensichtlich waren dies nicht Abrahams Gedanken, sondern er war ein Mensch, der es gelernt hatte, in der Liebe Gottes umfangen und geborgen zu leben und zu vertrauen, auch wenn er es nicht verstand. Menschen, die in Gottes Liebe, tiefer Liebe ruhen, finden die Kraft, immer wieder zu einem Dennoch vertraue ich dir, Herr. Ich verstehe es nicht, kann es nicht einordnen, aber ich lasse mein Vertrauen in dich nicht los. Solche Zeiten der Anbetung sind wie das Schärfen der Axt. Oder wenn dir jemand sagt, da ist ein großer Wald, hau alle Bäume um mit dieser Axt. Und du sagst, okay, zwei Bäume schaffst du und dann schleifst du deine Axt nicht. Dann wirst du dich abmühen und es wird deine letzten Kräfte fordern und du wirst resigniert aufgeben. Wir brauchen eine scharfe Axt für unsere Lebensherausforderungen. Und Gott sagt, lerne mich anzubeten, auch in schwierigen Zeiten. So ermutige ich dich und mich in Zeiten unverständlicher Schmerzen, Gott und Jesus trotzdem anzubeten. Gott sein Original in dir und in deinem Leben malen zu lassen. Herr, forme dein Bild in mir, nicht mein Bild von mir. Lerne Stille zu halten und dann lasst uns auf den Gekreuzigten schauen. Jesus, er verherrlichte Jesus im Leiden. Er ließ nicht los in diesem Blick, ihn zu verherrlichen. Wenn es ihm so gegangen ist, dann müssen wir auch mit solchen Dingen rechnen, wenn wir Jesus nachfolgen. Und das Wichtigste, lass alles los, aber lass Gott nie los. Halt an ihm fest. Ich weiß, wie es ist, wenn man an seine Grenzen kommt und Gott nicht mehr anbeten kann. Weil der Schmerz zu groß ist. Die Tränen uns die Sicht auf den einen rauben. Es gibt dann vielleicht Lieder, die kannst du nicht mehr singen. Ich kann nicht mehr singen, egal was du gibst oder nimmst. Tut mir leid, da muss ich pausieren. Übrigens, unserer Familie geht es viel besser und ganz herzlichen Dank für alle eure Gebete. Wir bleiben dran. Manche meiden Abkürzungen in Bezug auf Anbetung. Anbetung als frommes Lippenbekenntnis, Lobpreis, das war's. Gefühle statt Gehorsam, Abspaltung von Sonntag und Alltag, Verweigerung des Zugriffs Gottes auf das, was mir lieb ist, meine Freizeit, meine Begabungen, mein Geld, meine Mittel, eine unrechte Beziehung. Wisst ihr, Gott ordnet die Dinge in unserem Leben, wo wir ihn zur konkurrenzlosen Mitte machen. Da fängt Gottes ordnendes Verhalten und Handeln in unserem Leben an. Und das Letzte, dass wir lernen, was es heißt, Gott Nummer eins sein zu lassen, ist lernen, Auferstehungsglaube zu praktizieren. Das lernen wir von Abraham. Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortet, Gott wird sich ein Schaf zum Brandopfer ersehen. Hier bekommen wir Einblick in Abrahams gereiften Glauben. Gott wird versorgen. Gott sagt, Abraham sagte, ich vertraue, dass Gott mich versorgen wird in all dieser Herausforderung. Gott wird schauen für mich. God will provide. Es erinnert uns an die Worte auf dem Fünfliber. Kennst du die? Dominus pro vivere bit, kannst du nachlesen. Wenn du Vertrauen brauchst, dann lass dich erinnern. Gott erinnert uns Schweizern. Gott versorgt uns, nicht der Mammon. Vielleicht sollten wir das auch neu lernen in unserem Land. Gott wird versorgen. Abraham brachte zum Ausdruck, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht was geschieht, ich verstehe es auch nicht, ich vertraue Gott trotzdem. Und in Hebräer 11, 19 im Glaubenskapitel lesen wir, dass Abraham sogar Gott vertraute und sagte, und wenn Isaak stirbt, kannst du ihn von den Toten auferwecken. Ich halte an dir fest und an deinen Verheißungen. Das raff ich nicht. Wie kann solch ein tiefes Vertrauen in Gott wachsen? Und dann das Nächste, was wir bei ihm lernen, auf dem Berg des Herrn wird es klar werden, sagt er. Vers 14, so lautet die wörtliche Übersetzung des jüdischen Sprichwortes. Mit anderen Worten, erst wo wir an den inneren Punkt kommen, unser Liebstes und Wichtigstes zu opfern für Gott und ihn über allem anzubeten, werden die Dinge von Gott her klar oder mindestens klarer. Auf jeden Akt des Gehorsams antwortet Gott mit der Bezeugung seiner Nähe. Eine Krise ist immer eine Chance, Gott neu und tiefer zu begegnen. Gott gab Abraham das reife Zeugnis des Glaubens. Es ist kein akademischer Grad, Professor, Doktor, 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 sondern es ist der Ehrentitel im Reich Gottes. Wie lautet er? Vater des Glaubens. In alle Ewigkeit wird dieser Titel leuchten, der Vater des Glaubens. Was bewirkte Gott durch den Glauben Abrahams in dieser Situation, in diesem bedingungslosen Gehorsamsein? Zuerst bewahrte er vor der wirklichen Opferung von Isaak. Da kommt der Engel des Herrn und sagt, Abraham, Abraham, fertig, es reicht, ich sehe, dass du mir vertraust. Und dann gibt er ihm zu verstehen, alle Völker auf Erden werden im Glauben Abrahams gesegnet werden. Stell dir vor, alle Völker auf Erden. Und dann lesen wir in Galater 3, 7 bis 14, wie Paulus dies aufgreift und sagt, was wir in Jesus Christus an Erlösung geschenkt bekommen haben durch das Kreuz, ist Folge unter anderem des Glaubens und Vertrauens von Abraham. So dieses Gott Nummer eins sein lassen, mündet in unvergleichlichen Segen. Gott Nummer eins sein lassen, mündet in tiefen Segen. Ob wir den sehen und erleben oder ob Gott ihn uns verborgen hält, aber er wird seinen Segen wirken. So, wo stehst du, wo stehe ich und du in der Reifeprüfung des Glaubens? Kann uns Gott dir und mir ein Reifezeugnis ausstellen? Ich möchte dich jetzt nicht bitten, dein ganzes Leben zu durchforsten, sondern mit Jesus darüber Zeit zu verbringen. Und du kannst die Frage stellen, und wir werden sie vielleicht stellen heute Morgen, wenn du da bist. Was ist, wenn ich nur noch Schmerz sehe? Wenn ich keine Hoffnung sehe? Eine Hilfe, die mir auch hilft. Nimm dir Zeit genug mit Gott. Abraham nahm sich 3 Tage Zeit, mit Gott das durchzudenken. Das Zweite, schütte dein Herz aus vor Gott. Lass es raus, was dich belastet, wo du überfordert bist, wo du nicht verstehen kannst. Das Dritte, höre auf seine Stimme. Gott bezeugt es Abraham in 1. Mose 17, 1, ich bin El Shaddai. Das heißt, ich bin der Gott, der genug ist für dich. Für welche Situationen? Für alle, bis ans Totenbett, bis du bei mir bist. Gott ist genug. Manche Situationen habe ich erlebt, wo ich mit Gott gerungen habe und dann höre ich immer wieder dieses Wort von Gott, Gust, vertraue mir. Kannst nicht alles verstehen, vertraue mir. Und dann ist die Frage, ob wir vor Gott stehen bleiben. Auch wenn du dich vielleicht auf lange Wartezeiten einrichten musst und stell dir vor, eine Szene im Himmel, vor dem himmlischen Thron, ein Mensch kommt vor Gott mit seinem ganzen Schmerz. Man kann hineinsehen in sein blutendes Herz. Da steckt ein Messer drin, eine blutende Wunde. Und er betet, obwohl er Gott nicht sehen und fühlen und spüren und erleben kann. Er ruft zu Gott in seinem Schmerz und Unverständnis. Doch nicht passiert, rein gar nicht passiert. Gottes liebevoll und voller Barmherzigkeit ist sein Blick auf den Beter gerichtet. Aber Gott offenbart sich ihm nicht. Doch der Beter weicht nicht. Er findet keine Worte mehr, aber er geht nicht weg. Er nimmt sein blutendes Herz und legt es aufs Altar, auf den Altar, anbetend. Es hört nicht auf, für Gott zu schlagen. Da spricht Gott mit frohlockender Stimme, so dass es nur die Engel hören können. Weil er an mir hängt, oder sie an mir hängt, will ich ihn, sie erretten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Ich bin bei ihm in der Not, ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Psalm 91, 14 bis 16. Gott verheißt diejenigen zu segnen, die ihm im ganzen Vertrauen, im Unverständnis vielleicht, gehorsam sind und Vertrauen lernen. Ich möchte schließen mit Heinz Struppler. Er lebte tiefen Segen in seiner Ehe durch diesen Entschluss, den er durchhielt, immer wieder Gott an erste Stelle zu setzen. Er wurde der Begründer der New Life-Bewegung und viele erstarrte Gemeinden wurden mit neuem Leben von Gott durchströmt. Er gründete theologische Schulen, das IGW, ISTL, dann startete er das ICF-Movement, das mittlerweile sich in Europa und in der Welt verbreitet. Aber er ging durch tiefe Prüfungen und er wagte es, immer wieder Gott an erste Stelle zu setzen. Verstehen wir? Verstehst du? Gott will, dass du ihm vertraust und ihn an erste Stelle setzt, dass er dich tiefer segnen kann. Und deshalb zwei Schlussfragen. Wo in deinem Leben hat Gott immer wieder darum geworben, ihn an erste Stelle zu setzen? Wo hörst du immer wieder seine liebevolle Stimme und sagst, vertraust du mir, lässt du das auch los? Und willst du praktisch werden im Gehorsam, ihm gegenüber? Nicht unter Druck oder Zwang, sondern weil du ihm das Vertrauen schenkst? Und willst du ihm deine Antwort des Glaubens geben? Sie könnte so lauten, weil ich dich, Herr, allein anbeten will, lass ich los an dich und opfere dir, dasjenige, denjenigen, diejenige, im Vertrauen darauf, dass du es in Segen umwandeln wirst. Vielleicht brauchst du über diesen Themen seelsorgerliche Begleitung. Wir haben unser Team, Begleitung, Beratung. Wir möchten dich ermutigen, wenn Gott zu dir gesprochen hat und du merkst, es müssen Dinge nun beim Namen genannt werden, dann mach es, tu es, warte nicht darauf. Und wenn du gemerkt hast heute Morgen, Jesus spricht tief zu mir, aber ich kenne diesen Jesus noch gar nicht. Vielleicht zieht er durch die Schwierigkeiten in deinem Leben dich zu ihm. Mit welcher Absicht? Dich zu segnen. Gott segne euch.